Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, was tun Sie, wenn Sie sehen, dass Ihre Nachbarin oder Ihr Nachbar in einer Gefahr sich befindet? Gehen Sie dann hin zu ihm, sagen ihm, du oder sie, je nachdem, was Sie für ein Verhältnis haben, ist dir eigentlich aufgefallen, dass an deinem Auto das rechte Licht nicht funktioniert? Mir ging das neulich so, als ich einmal nach dem Parken ausstieg, sprach mich jemand an, ihr Licht funktioniert nicht richtig. Das ist gefährlich, weil man sie als ein Motorrad ansehen kann. Ich hatte, beziehungsweise meine Tochter hatte das schon längst bemerkt und wir hatten auch schon einen Werkstatttermin gemacht, aber natürlich habe ich mich bedankt und fand es eigentlich toll, dass mich da mal jemand ansprach. Das tun ja nicht alle. Aber jemand hat eine Gefahr gesehen, in der ich mich befand und hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und das finde ich wunderbar, wenn unser Zusammenleben von uns in unserer Gesellschaft doch noch so funktioniert. Und da gehören eben auch so Kleinigkeiten dazu, dass man sich auf drohende Gefahr aufmerksam macht. Und wenn das jetzt das Brems- oder das Rücklicht gewesen wäre, dann hätten wir das wahrscheinlich nicht so schnell gemerkt. Umso wichtiger wäre es gewesen, wenn da jemand mal was zu uns gesagt hätte. Aber es gibt auch größere Gefahren, die auch schwer, ja vielleicht sogar noch schwerer zu erkennen sind als ein kaputtes Brems- oder Rücklicht. Und die auch noch schwerer zu reparieren sind. Hören wir heute, wie Johannes der Täufer seine Mitmenschen damals auf eine Gefahr aufmerksam machte. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buche der Worte des Propheten Jesaja, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, und sich von ihm taufen zu lassen, ihr Otterngezücht. Wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir nun tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Und dann fragten ihn auch Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und predigte ihm. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. So predigt Johannes dem Volk, bevor er sie taufte im Jordan. Johannes war der Cousin von Jesus und schon bei seiner Geburt geschahen wunderbare Dinge. Wir haben es in der Lesung gehört, den Lobgesang des Zacharias. Zacharias war sein Vater. Und weil Zacharias es nicht glauben konnte, dass seine Frau noch einmal schwanger werden würde und ein Zeichen verlangt hat, da hat der Engel Gabriel, der mit ihm sprach, ihm ein Zeichen gegeben, nämlich dass er verstummte, bis er bei der Darbringung des Kindes den Namen verkündet, der dann Johannes heißen soll. Diesen schrieb er auf eine Tafel, als es darum ging, wie soll denn das Kind nun heißen? Und er schrieb auf die Tafel, das Kind soll Johannes heißen. Das kam der Familie recht komisch vor, weil es den Namen Johannes in der Familie von Zacharias überhaupt noch nicht zuvor gegeben hat. Und es immer eine gewisse Tradition gibt, dass die Kinder nach den Vorfahren benannt werden. Ich habe ja in einer letzten Predigt schon erwähnt, dass Namen, die in der Bibel genannt werden von wichtigen Personen, oft eine Bedeutung haben. Und so auch hier. Johannes, die Bedeutung des Johannes ist, Gott hat Erbarmen. Und dieser Name Johannes war sozusagen Programm für das Leben von Johannes dem Täufer. Gott hat Erbarmen. Und als Zacharias den Namen kundtut, da konnte er dann wunderbar widersprechen. Gott hat Erbarmen. Aber wie zeigt sich jetzt dieses Erbarmen? Ist etwa dieser Johannes der erwartete Messias? So haben vielleicht manche damals gedacht. Denn er war dann in seinen älteren Jahren ein etwas seltsamer Mensch. Eine seltsame Gestalt, eine merkwürdige Gestalt. Einige hielten ihn vielleicht sogar auch für einen Spinner, weil er keine feinen Kleider trug, sondern er trug ein Gewand aus Kamelhaaren. Die aktuelle Mode war ihm ziemlich egal. Als Kind hatte ich mal einen Mantel aus Kamelhaaren, den habe ich noch gut vor Augen. Der hielt zwar warm, aber er war ungemütlich. Von Johannes erzählte man sich auch, dass er Honig aß von wilden Bienen und Heuschrecken. Und einen festen Wohnsitz hatte er auch nicht, er lebte irgendwo in der Wüste. Aber er selbst hielt sich nicht für den Messias und hat das auch nie so gesagt. Aber wie viele andere seine Zeitgenossen war er überzeugt, dass in allernächster Zeit eben dieser Messias, dieser Retter des Volkes Israel, der sie befreien würde von dem Joch der Römer, der Besatzungsmacht, dass es jetzt endlich die Zeit ist, die reif ist und er kommen würde, dieser Messias. Und er, Johannes, fühlte sich dazu berufen, seine Mitmenschen darauf vorzubereiten, sie zu warnen, wie mich der freundliche Mensch auf unser Autolicht ansprach. Er sah, wie sie lebten. Er sah, wie sie miteinander umgehen. Und er war erschrocken. Ihm war klar, so wie die jetzt leben, so konnten sie unmöglich den Messias empfangen. Denn so böse, so hinterhältig, so achtlos gegeneinander, so gedankenlos, das kann ja nur schrecklich werden, wenn der Messias die so vorfindet, wenn er kommt. Da wird er keine Freude haben an diesen Menschen. Ja, und die können auch nichts Gutes von ihm erwarten, so wie die gerade drauf sind. Dabei kommt doch der Messias, um allen Menschen endlich das Heil, die Rettung, die Erlösung zu bringen. Es war im Grunde nichts als Liebe, wenn Johannes seinen Mitmenschen so helfen wollte. Er tat das aus Liebe zu den Menschen heraus. Er wollte ihnen helfen, sich bereit zu machen für den Messias. Und er wollte durch sein Handeln ihnen Gottes Erbarmen zeigen, dass Gott sich über seine Menschheit erbarmt. Ja, und dem Johannes ist dabei tatsächlich Erstaunliches gelungen. Denn die Leute, die zu ihm kamen, die waren dann echt besorgt. Sie waren innerlich aufgewühlt. Man konnte es vielleicht sogar an ihren Gesichtern ablesen, weil es oder dass es in ihnen gearbeitet hat, dass sie unruhig von einem Fuß auf den anderen hin und her wankten oder die Fingernägel kauten, oder weit aufgerissene Augen und weit aufgerissene Ohren, die die Predigt des Johannes auf sich wirken lassen. Und vielleicht ließen sie das ein oder andere vor ihrem inneren Auge vorüberziehen, was nicht gut war in ihrem Leben. Und das ein oder andere fiel ihnen mit einem Gefühl der Scham oder der Schuld wieder ein. Ja, Johannes hat schon dick aufgetragen, hat schon alle Register gezogen, hat es ihnen dringlich gemacht, ihr Leben zu ändern. Die Axt ist schon den Bäumen an die Wurzel gelegt. Was für ein drohendes Wort. Denn wenn man die Wurzel abschlägt oder abhaut oder absägt oder wie auch immer zerstört an einem Baum, dann geht der Baum ein. Aber jetzt, liebe Gemeinde, geschieht das eigentliche Wunder. Denn es bleibt erstmal still. Jeder der Menschen, die der Predigt des Johannes zuhören, die bleiben erstmal still und sind mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt. Denn das, was sie von ihm gehört haben, das musste erstmal verdaut werden. Und da war keiner, der den Johannes anbrüllte, keiner, der rief, ja, was können wir denn dafür? Ich habe doch nichts gemacht, die da oben sind schuld. Die anderen sind noch viel schlimmer als ich. Und die vielen Fremden, die bekommen sowieso alles umsonst. Und wir müssen das bezahlen. Uns wird ja auch nichts geschenkt. So ist vielleicht eine normale Reaktion, die man immer wieder sehen kann, wenn wir auf unsere Schuld oder auf unser Versagen oder auf irgendeinen Mangel bei uns hingewiesen werden. Ich hab's nicht gemacht, ich war's nicht. Die anderen, der hat, die hat. Die Schuld abweisen. Die Schuld von sich wegweisen. Kann man jeden Sonntag und Samstag am Wochenende beim Fußball sehen, wenn einer einen Foul begeht. Hab nichts gemacht. Aber hier finden wir das alles nicht. Keine Entschuldigung, keine Selbstrechtfertigung, kein ausgestreckter Zeigefinger, sondern die ehrliche Rückfrage. Was sollen wir denn tun? Was sollen wir denn tun? Wie ist das dem Johannes gelungen, die Menschen so anzusprechen? Wie hat er dieses Wunder geschafft? Wie ich eben sagte, erleben wir doch eher, dass Ermahnungen nichts nützen, dass Warnungen und Ermahnungen in den Wind geschlagen werden. Aber ist es vielleicht doch vorstellbar, dass auch heutzutage noch gut gemeinte Warnungen gehört werden? In unserem persönlichen Bereich, im politischen Bereich? Ist es wirklich denkbar, dass wir Menschen aus einer tiefen Betroffenheit und aus einer echten Sorge umeinander uns über unsere Zukunft fragen, was sollen wir denn tun? Die Jugend fragt heutzutage sehr deutlich danach, was wir tun können, um dieser Welt eine Zukunft zu geben. Ja, ich glaube, es ist auch heute möglich. Hören wir ein kleines Beispiel, eine kleine Geschichte, die in einer Kleinstadt passiert ist vor einigen Jahren. Und die Hauptrolle darin spielt ein Polizeibeamter. Von dem wird erzählt, dass er mit den Gaunern und Verbrechern wahrlich johannäisch umgehen konnte und auf die Art und Weise so manches Wunder vollbrachte. Einmal hatte es eine Gruppe von Jugendlichen, ich gucke jetzt nicht die Konfirmanden an, geschafft, sich in der Kirche einschließen zu lassen. Sie hatten sich so gut versteckt, dass der Küster beim Abschließen nichts von ihnen bemerkt hat. Und dann haben sie die Nacht in der Kirche verbracht und haben ihr Unwesen darin getrieben. Sie haben wahrlich die Sau rausgelassen. Manches ging zu Bruch, vieles war verwüstet. Bierflaschen, Zigarettenstummel lagen herum. Das macht ihr alles nicht, weiß ich ja. Aber als ihr Werk vollendet war, dann verließen sie die Kirche, weil die kann man ja aufgrund der Schließregeln von innen öffnen. Und als der Küster dann am nächsten Morgen in die Kirche kam, da stand er kurz vor einem Herzinfarkt. Also Herr Bauer, immer gut abschließen und kontrollieren, dass die Kirche wirklich leer ist. Aber dieser Küster entschied sich erstmal nicht, den Dreck wegzuputzen, sondern er ging zur Polizei. Und da hatte gerade der richtige Dienst. Er sagte zu ihm, pass auf, geh wieder hin, schließ zu, mach erstmal nichts, mach nicht sauber, ich kümmere mich darum. Denn dieser Polizeibeamte, der kannte seine Pappenheimer und hatte eine gewisse Ahnung. Und nachmittags hatte er die ganze Clique lauter ihm bekannte Individuen bei sich auf dem Polizeirevier. Und dann hat er sie vernommen. Aber es war keine typische Vernehmung, sondern er hat ihnen einfach erzählt, stellt euch mal vor, was passiert ist. Und dann hat er ihnen erzählt, und stellt euch mal vor, was jetzt passiert. Und er las ihnen vor, welche Strafen auf Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Vandalismus, Verletzung der religiösen Gefühle anderer stehen würde. Ganz zu schweigen von dem Ärger mit den Eltern und den Arbeitgebern. Und er hatte schon eine Anzeige vorbereitet und die hat er ihnen vorgelesen. Und was passierte jetzt? Keine Selbstentschuldigung. Kein, ich war's nicht, die haben mich angestiftet. Die anderen haben angefangen. Sondern es kam die ehrliche Frage, was sollen wir denn jetzt tun? Was machen wir denn jetzt? Und dann sagte jener Polizist, ihr geht hin, räumt die Kirche auf, macht sauber, ihr geht zum Schreiner, sagt dem, er soll die Schäden reparieren, zahlt die Schäden und das soll bis Sonntag passieren. Und ihr geht jetzt gleich hin und fangt damit an. Seit dieser Zeit kam es nie mehr vor, dass in der Kirche solche Sachen passiert sind. Liebe Gemeinde, in 10 Tagen ist Weihnachten. Ich weiß, für uns alle gibt es da noch viel zu tun in der Vorbereitung für dieses Fest. Jesus kommt auf die Welt, der Messias. Wir erwarten auf das Christkind. Dafür müssen wir allerdings aber nichts tun. Denn Weihnachten, Jesus kommt so oder so, ohne unser Zutun. Die Frage ist nur, wie sind wir vorbereitet? Wird er sich freuen, so wie er uns antrifft, so wie er diese Welt antrifft? Oder muss noch was weggeräumt werden, muss noch was aufgeräumt und geputzt werden, bevor er kommt? Also wie wir gesungen haben, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir, o aller Welt Verlangen, o meiner Seelen Zier? Das ist die Frage, um die es im Advent geht. Was sollen wir denn tun? Advent und Weihnachten feiern wir auch dadurch, dass wir unsere Fantasie anregen und uns vorstellen, was wäre denn, wenn er wirklich jetzt an diesem Weihnachten 2019 wiederkommen würde? Wie möchten wir ihn empfangen? Was kann ich tun, damit er gerne da ist, bei uns bleibt? Wenn wir an Weihnachten Besuch bekommen, dann überlegen wir ja auch, wie machen wir das, dass sich unsere Gäste wohlfühlen, ganz praktisch. Und wenn es uns gelingt, dann werden wir eine gute Zeit miteinander haben und unser Besuch. Und wir können uns alle schon im Voraus darauf freuen. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden und die Seniorinnen und Senioren, die haben jetzt miteinander ein Adventskaffee gefeiert. Und die Jugendlichen und die Senioren haben sich ausgetauscht, wie man früher und wie man heute Weihnachten feiert. Und jemand sagte dann, dass es früher einen Brauch gab, dass am Tisch immer ein oder zwei Gedecke mehr standen, wenn überraschend Besuch kommt. Es könnte ja ein Engel sein. Und genau das war das Anliegen des Johannes. Er sorgte sich um seine Mitmenschen, ob sie wirklich eine gute Zeit haben werden, wenn der Besuch kommt, wenn der Messias kommt. Es soll eine Zeit des Heils, der Rettung, der Erlösung für sie werden und nicht eine Zeit der Strafe. Und als sie das verstanden hatten und fragten, was sollen wir denn jetzt tun? Da hatte er ganz einfache Antworten. Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer Speise hat, der tu ebenso. Einfacher geht's nicht. Wissen wir von jemandem in unserer Nähe, der in Not ist oder der nichts hat, was zum Leben notwendig ist, dann sollten wir ihm helfen. Ja, ich kenne die Ausreden. Wenn man dem Bettler an der Straße was gibt, dann setzt er es gleich im Alkohol um. Oder was soll's nützen? Ist doch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Aber darauf kommt's, glaube ich, nicht an. Ob es dem anderen was nützt, ob der andere würdig ist oder es verdient hat und ob ich den leiden kann oder nicht. Sondern tun wir es doch einfach mal, weil uns fehlt danach hochwahrscheinlich nichts. Natürlich gibt es komplizierte Fälle. Auch zu Johannes kamen komplizierte Fälle. Zum Beispiel die Zöllner, die ja nicht so angesehen waren damals in der Gesellschaft, bei denen es zur Gewohnheit geworden war, ordentlich in die eigene Tasche zu wirtschaften. Und das Interessante, das Spannende an der Geschichte ist, dass Johannes jetzt nicht sagt, ja, ihr seid Zöllner, ganz schlecht, sofort den Beruf aufhören, falsche Berufswahl, umschulen, sagt er alles nicht. Sondern er blieb ganz im Praktischen. Ihr habt eure Vorschriften, ihr habt eure Tabellen. Sorgt dafür, dass alles moralisch einwandfrei zugeht. Werdet nicht unmoralisch. Verlangt, was recht ist, haut die Leute nicht übers Ohr. Und dann übt weiter euren Beruf aus, so wie sich's gehört. Das heißt, er stellte diese Berufsgruppe und diese Personen nicht völlig in Frage, sondern er wies sie darauf hin, richtig zu leben. Und genauso die Soldaten, die zu ihm kamen und betroffen waren von seinen Worten. Vielleicht muss man sagen, was der Johannes ihnen da antwortet, ist doch wirklich recht naiv. Tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Das geht doch gar nicht bei Soldaten. Alle Soldaten sind Mörder, war ein Slogan in meiner Jugend. Als ob es nicht zu allen Zeiten zum Kriegshandwerk dazugehört hätte, dass Soldaten plündern, dass sie Frauen vergewaltigen, dass sie Zivilisten unwillkürlich an die Wand stellen und erschießen. Und nur mühsam hat sich die internationale Gemeinschaft dazu durchgerungen, solche Begleiterscheinungen von bewaffneten Auseinandersetzungen zu ächten und zu maßregeln. Aber bedenken wir, Johannes lebte vor 2000 Jahren. Und würde Johannes so wunderwirksam auftreten, dann würden sicherlich noch mehr Berufsgruppen mit ihrer Frage heute zu ihm kommen. Was sollen wir denn jetzt tun? Die Börsenhändler, die Bankmanager, die Autohersteller, die beim Abgas geschummelt haben, die Landwirte, die merken, wie sie den Lebensraum von Tieren immer mehr zurückdrängen und doch nicht wissen, wie sie anders überleben können. Was sollen wir denn tun? Und keinen von diesen Berufs- und Bevölkerungsgruppen, die heute zu Johannes kommen würden, keinen würde er in Frage stellen, sondern er würde sie alle nur ganz praktisch auf ihre jeweilige Aufgabe hinweisen, dass sie diese mit Moral, recht und ordentlich und eben nicht im Unrecht ausführen. Denn er wusste, dass der Messias, wenn er kommt, die Spreu vom Weizen trennen wird. Aber es war ihm auch sonnenklar, das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin hier nur der Rufer in der Wüste. Ich warne nur die Menschen. Ich weise nur auf die Gefahren hin. Aber ich greife dem nicht vor, was dann der Messias zu tun hat. Meine Rolle ist es, vorzubereiten. Meine Aufgabe ist es, die Menschen, das heißt auch uns heute Morgen dazu zu bewegen, was vor dem Fest zu tun ist, damit es ein fröhliches Fest wird, ein lustiges Fest, wenn der Messias kommt. Dann ist es richtig zu singen, ihr lieben Christen, freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn. Johannes Aufgabe war es, die Menschen dazu zu bewegen, sich vorzubereiten, vielleicht ein bisschen zu warnen, wie der freundliche Mensch, der mich auf das Licht, das Kaputte an meinem Wagen aufmerksam gemacht hat, damit wir wieder voll funktionstüchtig und mit Licht in diese Zeit der Dunkelheit gehen können. Ihr lieben Christen, freut euch nun, bald wird erscheinen Gottes Sohn. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken und Tun, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.